Geht's euch gut? Wer hat Probleme? Hat einer na ja gesagt? Jetzt traut er sich nicht. Okay. Ich bin so ein bisschen unruhig hier vorne, oder was heißt irritiert. Als ich hier vor einem halben Jahr diesen Termin festgemacht habe, da war das dieser Termin heute. Und dann so vor acht Wochen, habe ich nochmal reingeguckt, stand der Jugendgottesdienst. Dann gesagt, haben Sie den ältesten Sack, den es überhaupt gibt hier, zum Predigen berufen. Aber für die jungen Leute habe ich extra meine neuen Turnschuhe angezogen. Also alles klar, damit wäre das ja schon mal geregelt. Ja, das Thema heute heißt, wofür schlägt dein Herz? Habt ihr schon so ein bisschen mitgekriegt mit den Perlen? Tage. Das ist ja irre mit diesem Fußballfieber. Ich finde was spannend, wenn dann die Schüler auf den Schulhöfen eine Viertelstunde früher kommen und dann mit verquollenen Augen dastehen in kleinen Grüppchen und ihre Fußballbilder tauschen. Ich habe so gedacht, das ist, die lernen in dieser 15 Minuten garantiert mehr als in 3 Stunden Mathe. Da weiß man so ein bisschen, wie das Leben läuft. Von Haben und Angebot und Nachfrage. Unser Nachbar hat die Deutschlandflagge aufgehängt, die wird jetzt so lange hängen, bis sie zerfleddert ist, bis zur Europameisterschaft, dann gibt's eine neue. Und was ich ganz interessant fand, ich habe vor einiger Zeit mal versucht, einer von diesen Tickets zu kaufen, die es da in Amerika gibt, und ich habe gedacht, wow, ich weiß nicht, habt ihr schon gehört, Karten für das Finale in der Kategorie 2 kosten $20.700. Das ist nicht schlecht, oder? Kategorie 1, $64.000 für ein Fußballspiel in Amerika. Ich habe so gedacht, mancher verkauft sein letztes Hemd, um einmal dabei zu sein. Und ich habe so gedacht, wie kann man so verrückt sein? Das ist doch total abgedreht. Aber wofür Menschen sich begeistern, haben sie irgendwie immer Zeit, immer Geld, immer Energie. Wer kann so verrückt sein? Wer kann so verrückt sein wie ihr? Ihr seid heute Morgen bei dieser Hitze hier in den Gottesdienst gekommen und die Nachbarn haben aus dem Fenster geschaut und haben gesagt, die müssen doch einen Sprung in der Schüssel haben. Das kann doch nicht sein. Wofür du dich begeisterst, da werden deine Nachbarn sagen, du bist nicht ganz dicht. Das verstehen die gar nicht. Aber du hast ein Geheimnis. Für dich ist es etwas ganz Besonderes, in einem Gottesdienst Gott zu begegnen. Und von dieser Begeisterung, die für andere völlig unverständlich vielleicht ist, berichtet das Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel, wenn du das mal an die Wand schmeißt. Da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn, vergrub ihn wieder. Und voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte, dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen und er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte, dann kaufte er diese Perle. Ich bin begeistert von Jesus und von dem, wie er mit Leuten gesprochen hat. Er hat in Bildern gesprochen und die Leute haben da gesessen und haben ihn an den Lippen gehangen. Was er gesagt hat, das konnte man nicht einfach so hören. Das waren auch keine theologischen Fachvorträge über einen Römerbrief oder sonst irgend sowas. Er hat die Lebenswirklichkeit der Menschen getroffen und sie waren betroffen. Und die einen waren begeistert und die anderen waren stinkesauer. Jesus hat die Fähigkeit gehabt, mit seinen Zuhörern in Bildworten geistliche Dinge vor Augen zu malen. Das Problem dabei ist, und das ist die Herausforderung, das muss man jetzt übertragen. Wir müssen uns überlegen, ja, was kann denn das für uns bedeuten? Es gibt andere Texte, da hat Jesus das hinterher erklärt, aber bei diesen beiden Texten da finden wir keine Erklärung. Und da können tatsächlich Ausleger zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist genau wie wenn du in einer Galerie vor einem Bild stehst und zwei Leute gucken dieses Bild an und der eine sagt, das ist das, das spricht mich so an. Und der andere sagt, genau das, das spricht mich aber nicht an, aber etwas anderes spricht mich an. Nun, beide Gleichnisse beginnen mit einer Zumutung, nämlich mit diesem Begriff Himmelreich. Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich passen und das nicht groß auslegen. Das war's für eine Bibelstunde. Vielleicht ist das mal so ein Thema. 10-mal Himmelreich. Ich möchte es einfach nur erklären mit einer Übersetzung von Roland Werner. Der hat eine Übersetzung für das Neue Testament geschrieben. Er hat gesagt, Himmelreich ist die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann. Das ist nicht alles über Himmelreich, aber es ist zumindest mal ein Versuch. Die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann, ist wie ein Schatz, der auf einem Feld vergraben lag. Dort, wo der lebendige Gott gegenwärtig ist, ist Himmelreich. Dort, wo Gott am Werk ist, ist Himmelreich. Und dort, wo Menschen in Berührung mit dem lebendigen Gott kommen, wo sie die Gegenwart Gottes erfahren, da rückt ihnen das Himmelreich geradezu auf die Pelle. Da werden sie hineingenommen in das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Und voller Freude ging er los, verkaufte alles, was er hatte, dann kaufte er diesen Acker. Das Gleichnis beginnt mit einem Schatz, der im Acker verbuddelt ist. Da steht nicht drin, wie lange schon. Monate, Jahre, Jahrhunderte, ist nicht wichtig. Steht auch nicht drin, wer ihn vergraben hat. Ob der Schatz vielleicht im Laufe der Jahre vergessen worden ist, davon ist keine Rede. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass dieser Schatz von unvorstellbarem Wert ist. Leute, es handelt sich bei diesem Schatz nicht um ein Glas saure Gurke, die man irgendwann mal vergessen hat. Als wir nach, wie war das? Das war Bamberg, ne? Bamberg eingezogen sind in dieses Haus, das wurde uns dann, hat der Verband überschrieben, wir durften da wohnen und so weiter, haben wir alles, was drin war, übernommen. Auch das Eingemachte. Leute, da gab's Kirschgläser, da waren Würmer obendrauf, die sind heute ausgestorben. Die gibt's gar nicht mehr. Die Kirschen waren gut. Da waren wir noch sehr lustig anschließend. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, so ist das auch bei manchen Leuten im Glauben. Wenn du mit denen über den Glauben sprichst, dann denkst du, sie haben ein Glas Gurken oder sie haben Kirschen, die wo um die Würmer drauf schwimmen, da ist nichts mehr so richtig los. Das steht hier nicht. Hier steht, da ist etwas von unschätzbarem Wert. Da ist etwas wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Früher? Wie es dir jetzt geht mit der Begeisterung. Damals, ne, als ihr die BU-Freizeit gerockt habt, habt ihr Älteren vielleicht auch irgendwann mal knalle Begeisterung. Naja, und irgendwann wird das vielleicht ein bisschen weniger. Und jetzt sagt Jesus, ey, das ist ein unvorstellbarer Schatz. Und als dieser Mensch diesen Schatz entdeckt, da ist er augenblicklich in den Bann gezogen. Es war wahrscheinlich ein Mann, es steht eigentlich Mensch da, aber wahrscheinlich ein Mann. Früher haben Frauen auf dem Feld nichts zu tun gehabt. Die waren daheim, höchstens beim Ernten, da waren sie dann dabei, da haben sie mitgeholfen. Aber beim Ackern, das war Männersache, ganz klar. Also da ist jemand und ackert auf seinem Acker und dann stößt er auf diesen Schatz. Vielleicht hat er sogar geflucht, hat gesagt, immer wieder diese Steine im Acker und so weiter. Und dann schaut er genauer hin. Und in dem Augenblick, wo er begreift, was er da ausgebuddelt hat, beginnt sein Herz bis zum Hals zu pochen. Ich stelle mir das vor, wie das gewesen ist, wie er so um sich schaut und denkt, hoffentlich sieht mich niemand. Ne? Es gibt manchmal so Videos, wo so Menschen, wo man den 50 Euro auf die Straße irgendwo hinlegt und dann gehen die hin und das wird gefilmt und dann sieht man, wie sie heimlich so den Fuß draufhalten, dass es keiner sieht. Und dann irgendwann, wenn keiner guckt, dann schnappen sie sich den 50er. So ähnlich muss es damals auch gewesen sein. Und dann schiebt er diese Ackererde zurück über den Schatz. Dieser Schatz, das soll ihm keiner streitig machen. Den braucht er für sich. Von einem Moment auf den anderen ist er vom Schatzfieber gepackt. Und alle Termine, die er hatte und alles, was er vorher geplant hat, seine ganze Zukunftsplanung ist vergessen. Er hat nur noch eine Frage, wie kann ich diesen Schatz gewinnen? Und dann heißt es, voller Freude ging er los, verkaufte alles, was er hatte, dann kaufte er diesen Acker. Ich habe das mal im Hauskreis mit den Leuten besprochen, dann haben die gleich gesagt, ah, das ist ein Schlitzohr, der ist ja, das ist eine List, das darf man gar nicht so handeln. Dieser Text ist keine Gleichnisrede für Jurastudenten, die sich darüber Gedanken machen sollen. Dieser Text ist einzig und allein dafür da, dass wir begreifen, was die Berührung mit dem Himmelreich auslöst. Es geht um eine Erfahrung, die Menschen machen können, wenn Gottes Gegenwart sie berührt. Darum geht es. Plötzlich schlägt das Herz höher. Und plötzlich rückt alles, was wichtig ist, in den Hintergrund. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit meinem Vater gesprochen habe und gesagt habe, ich bin zum Glauben gekommen. Alles andere ist mir völlig unwichtig und das mit der Schule, das Ganze sowieso und so weiter. Mein Vater sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Er hat ganz lange gebraucht. Meine Mutter hat ihn wahrscheinlich dann beschwichtigt und gesagt, es wird schon wieder, der kommt, wird schon wieder normal, das geht vorbei und so, ne? Was man halt dann so sagt. Aber das war mir das Wichtigste. Ich hatte Jesus erlebt. Und vielleicht habt ihr auch solch eine Erfahrung gemacht. Voller Freude ging er los, verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Und was ich auch interessant finde, ist, dass da keine Gewinn- und Verlustrechnung aufgemacht wird. Na, er verkauft ohne zu zögern alles, was er hat. Er überlegt sich nicht, was habe ich, was kriege ich vielleicht dafür. Nein, er verkauft alles und er verliert nichts. Er lässt alles los, was bisher in seinem Leben von Bedeutung war, und er ist am Ende der Beschenkte. Das ist das, wenn du in Berührung mit dem Himmelreich kommst. Das, was er eingebracht hat, das ist nichts, nichts im Blick auf den Schatz, den er gefunden hat. So weit, so gut. Jetzt müssen wir uns um das Zweite kümmern. Und das zweite Gleichnis, ich lese es nochmal. Ebenso gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle, da ging er los und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Nun ist es so, die meisten Bibelausleger sagen, das ist ein Doppelgleichnis. Es gehört direkt hintereinander. Und das ist auch so ziemlich ähnlich. Ne? Da ist auf der einen Seite der Ackermann, der stößt auf einen Schatz. Dann gibt es ein zweites Gleichnis. Da ist es der Kaufmann, der stößt hier auf diese Perle. Die Anmarschwege sind unterschiedlich. Das ist, habt ihr gelesen? Wer eine findet, ganz zufällig, so wie wir im Herbst, ne, wir sagen, wir gehen jetzt Pilze finden, nicht Pilze suchen, sondern wir nehmen alles mit, was so am Rand steht. Der eine ist auf der Suche und der andere, ja, der findet einfach. Aber beide sind von dem, was sie da tun, sowohl der Ackermann und der Kaufmann, begeistert von ihrer Entdeckung. Und sie geben alles hin, um das Himmelreich zu gewinnen. Und da dachte ich an Matthäus 6,33, wir vergessen diesen Text nie, weil das ist unser Hochzeitstext. Ist bald wieder soweit, oder? Oh, es fällt mir gerade 37 ein, ich muss nochmal, ist nicht, vorbei ist es nicht. Gut. Also, strebt vor allem anderen nach seinem Himmelreich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch alles schenken. Das ist gleich. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ob das wirklich ein Doppelgleichnis ist. Es gibt tatsächlich einige begründete Dinge, wo man sagen kann, es sind zwei Gleichnisse. Wie? Bei einer Medaille eine Vorseite und eine Rückseite. Habt ihr mal ganz genau hingeschaut, was die Vergleichspunkte sind? Was ist der Vergleichspunkt? Das Himmelreich gleicht einem, was ist das Erste? Seid ihr schon eingeschlafen? Nein, einem Schatz. Und das Zweite, das Himmelreich gleicht? Aha, es gleicht einem Kaufmann und keiner Perle, ne? Wir würden ja eigentlich vermuten, eigentlich wäre doch dieser Entsprechung wäre doch eigentlich die Perle. Ich lese es nochmal. Noch ein Beispiel gebe ich euch. Die neue Wirklichkeit Gottes ist wie ein reisender Händler, ihr merkt ja schon, moderne Übersetzung, der überall schöne Perlen sucht. Eines Tages fand er eine Perle, deren Wert alle anderen übertraf. Sofort ging er weg, kaufte alles, was er besaß und kaufte dann
diese eine Perle. Ich bin mir unsicher, ich denke, es gibt beide Auslegungsmöglichkeiten. Aber könnte es nicht tatsächlich möglich sein, dass dieses zweite Gleichnis nicht das erste in allem ergänzt, vielleicht ein bisschen ergänzt, aber sondern eine andere Seite noch mal deutlich macht? Das erste Gleichnis beschreibt uns das unvorstellbare Geschenk des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Und es berichtet von der Leidenschaft eines Menschen, der die Entdeckung seines Lebens macht. Und er stellt die Frage, bin ich noch begeistert von Gott? Bin ich noch so begeistert, dass ich bereit bin, mein Leben für ihn hinzugeben, mich für ihn einzubringen? Das zweite Gleichnis berichtet vom Himmelreich, von Gott selbst, der sich auf die Suche macht nach einer Perle. Vielleicht nach seinem wertvollen Menschen. Kannst du das glauben? Gott ist auf der Suche nach dir? Ganz am Anfang, wenn wir von vorne anfangen, die Bibel durchzulesen, da merken wir haben es mit einem Gott zu tun, von Anfang an, der auf der Suche ist nach Menschen. Kennt ihr das? Sündenfall, alles kennt ihr. Und dann versteckt sich der Adam da irgendwo im Busch und dann sagt Gott zu ihm, Adam, wo bist du? Nicht, weil er nicht wüsste, wo Adam ist, sondern weil er fragt, wo bist du hingekommen? Adam, komm raus. Komm raus aus deinem Versteck, begegne mir wieder neu. Adam, wo bist du gelandet? Du bist mir wichtig. Ich schreibe dich nicht einfach ab. Früher mal auf Jungschaftsfreizeiten, ich hatte öfter Jungschaftsfreizeiten, die jungen Jahre meines Lebens, da fehlte immer einer zum Schluss. Da haben wir gesagt, na ja, kennt ihr, ne? Ein paar Prozent Schwund sind immer. Ja, wir haben sie dann alle wieder eingesammelt zum Schluss und waren auch dankbar darüber. Ja? Bei Gott ist das nicht so. Ein bisschen Schwund ist immer so ein Unsinn. Du bist ihm wichtig. Im Lukas-Evangelium, und jetzt möchte ich hier keine große Predigt weiterhalten, aber da ist der Hirte, der verliert ein Schaf. Die anderen 99 sind zu Hause. Und was macht der Hirte? Er sucht das Schaf. Kann man wunderschön für Kinder erzählen, wo er überall sucht und wie er sich einbringt. Was für ein Gott, der auf der Suche ist nach Menschen. Und dann gibt es danach gleich die Geschichte von dieser Frau. Die hat 10 so Silbermünzen, wahrscheinlich für ihr Hochzeitsdinges, und verliert eins. Eins von diesen Silbermünzen. Und dann wird berichtet, wie sie sucht und sucht. Auch ein schönes Bild für Kinder. Und sucht, überall sucht. Unterm Teppich und in den Töpfen und draußen und so weiter. Und dann findet sie diese eine Silbermünze und dann fängt sie an zu telefonieren, wie Frauen das machen. Und erzählt es allen Freundinnen und sagt, ich habe diese Münze gefunden. Sie war weg, aber jetzt habe ich sie gefunden. Ich weiß, dass wir heute Morgen hier sitzen und diese Gleichnisse sehr unterschiedlich hören werden. Warum? Weil wir auf dem Blick auf das Himmelreich sehr unterschiedliche Standpunkte haben. Ja, da gibt es die einen, die sagen, ich kenne das, diese Begeisterung, dass mich Gott erwischt hat. Und die anderen sagen, nee, ich bin irgendwie noch vielleicht auf der Suche, aber es ist noch nicht so, dass ich da wirklich rangekommen bin. Vielleicht gibt es auch ein paar dabei, die sagen, nee, ich war mal begeistert, aber es ist nicht mehr so. Was dürfen wir wissen? Du darfst wissen, der lebendige Gott ist auf der Suche nach dir. Heute Morgen und dein ganzes Leben. Und was hat er dafür bezahlt? Er hat seinen Sohn gegeben. Das ist der Preis. Das ist der Preis für die wertvolle Perle. Er hat seinen Sohn gegeben, um dich für ihn zu gewinnen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, heißt es in Johannes 3, 16, kennt ihr alle auswendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, so wertvoll bist du ihm, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du und alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Himmelreich haben, mit ihm zusammenleben. Gottes Herz schlägt für dich. Es gibt so ein Alter, da gibt es bei Erwachsenen auch manchmal, aber so bei Jugendlichen, da stehst du morgens vorm Spiegel und denkst, oh, da ist ein Pickel, die Ohren, weiß ich, zu lang, die Nase zu kurz. Ich passe überhaupt nicht irgendwie. Ich bin so, alle anderen in meiner Klasse sind so coole Typen und ich bin hier irgendwie, ich passe da nicht so rein. Leute, lasst euch nicht diesen Floh ins Ohr setzen. Jeder von euch ist wertvoll, so wertvoll, dass Jesus für euch am Kreuz gestorben ist. Es gibt doch keine größere Wertschätzung, oder? Dass ein anderer für mich eintritt. Gottes Herz schlägt für dich. Und ich schließe hier und frage, wofür schlägt dein Herz? Wo bist du? Fertig. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Herr und du bist der, der uns die Fülle schenken möchte. Wir dürfen in dir und durch dich in Berührung mit Gott treten, in die Gegenwart Gottes. Du hast den Weg frei gemacht. Und wir danken dir für diese ungeheure Wertschätzung, die darin liegt. Du weißt, wo jeder Einzelne jetzt hier heute Morgen steht, was ihn innerlich bewegt. Ich möchte dich bitten, lass ihn diese große Entdeckung machen, wie du bist und wer du bist und wie unendlich lieb du uns hast. Wir danken dir für dein großes, heiliges Wort und bitten dich, dass es in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Amen.